Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. In dieser Podcast-Folge geht es um das Reizdarmsyndrom. Und dafür habe ich eine Expertin an meiner Seite. Das ist heute die liebe Mirjam. Sie ist Host des Reizdarm-Podcasts und erzählt uns daher ein bisschen mehr über das Thema. Ich war vor kurzer Zeit bei ihr im Podcast und durfte über die Migräne erzählen. Und jetzt ist sie hier zu Gast und erzählt uns über das Reizdarmsyndrom. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich erstens aus der Community weiß, dass es einige gibt, die davon betroffen sind. Und zweitens, dass es eine Studie gibt. Ich habe das gerade mal rausgesucht und die Zahlen. Das war eine relativ große Studie und es kam heraus, dass das Auftreten des Reizdarmsyndroms bei den MigränepatientInnen, die in der Studie, die an der Studie teilgenommen haben, um das 1,95-fache erhöht war gegenüber einer Vergleichsgruppe, die migränefrei war. Und bei der Altersgruppe der unter 30-Jährigen war das Risiko sogar um das 3,36-fache erhöht. Ich verlinke dir die Studie in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, dann kannst du dir den Artikel gerne noch genauer durchlesen. Und jetzt starten wir mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören.
Hallo, liebe Mirjam. Schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Podcast-Interview genommen hast. An alle, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
Hallo Sabrina, genau, ich bin Mirjam, ich bin Anfang 30 und ich arbeite als Journalistin in erster Linie, mittlerweile auch als Ernährungsberaterin, aber wir sprechen heute ja vor allem, weil ich einen Podcast mache zum Thema Reizdarmsyndrom und genau, ich habe auch noch dazu einen Instagram-Kanal, wo ich mich viel mit dem Thema beschäftige.
Genau, da kommen wir gleich auf alles noch zu sprechen. Gleich mal erstes Stichwort, du bist Host des Podcasts. Wie kam es dazu und was ist deine Hintergrundgeschichte?
Ja, genau. Also ich habe vor, mittlerweile sind es rund 5 Jahre, habe ich chronische Verdauungsprobleme bekommen. Und das war aber zu einem Zeitpunkt, da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit meinem Körper, auch schon in den Jahren davor. Also ich war schon eine ganze Weile einfach viel müde. Ich habe auch schon Lebensmittel nicht mehr vertragen. Ich war oft unkonzentriert, ich war viel gestresst. Aber ich habe das einfach auf auch die Arbeit teilweise in erster Linie geschoben, weil ich da halt einfach viel Stress hatte. Also ich habe da angefangen zu arbeiten. Und irgendwann kam dann aber eben der Punkt, wo es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und das war 2017. Und zwar kam dann noch eine Lebensmittelvergiftung. Da hatte ich dann ganz klassisch Symptome, wie ich musste mich übergeben, Durchfall und so weiter. Und es wurde aber nicht mehr richtig besser. Also der Durchfall schwang irgendwann um in Verstopfung und es ging irgendwie gar nichts mehr vor und zurück. Und alles, was ich davor schon an so milderen Symptomen hatte, also diese Müdigkeit, die Unkonzentriertheit, das wurde alles massiv schlimmer und es kamen weitere Symptome dazu, wie Hautprobleme und ich hatte auch, also Brain Fog nennt man das, also so ein ganz benebeltes Gehirn irgendwie und auch Gelenkschmerzen, habe dann auch so Ängste entwickelt und Panikattacken plötzlich gehabt. Und nachdem ich dann bei meiner Hausärztin war, das Ganze hat sich wirklich über Monate gezogen, weil erst habe ich es verdrängt, gedacht, das wird schon irgendwann vergehen, ne? Ist ja auch ein Thema, über das man nicht so gerne spricht. Dann war ich wirklich mehrere Male bei meiner Hausärztin, die mir aber auch nicht so wirklich weiterhelfen konnte. Und dann hatte ich irgendwann mal einen Termin für eine Magen- und eine Darmspiegelung und da wurde mir dann eben gesagt, dass ich unter einem Reizdarmsyndrom leide. Genau.
Auch ein langer Weg immer, gell, bis man dann
total, ja,
irgendwie die Diagnose hat. Für alle, die jetzt noch gar keine Berührungspunkte mit diesem Thema haben, für jemanden, der wirklich noch gar keinen Kontakt hatte, was ist das Reizdarmsyndrom?
Ja, genau. Also ganz klassische Symptome sind wirklich so die ich schon angerissen hatte, die irgendwie mit der Verdauung zu tun haben. Das kann Verstopfung sein, das kann aber auch Durchfall sein. Das können Krämpfe sein, das kann Übelkeit sein, Völlegefühl, Krämpfe, also wirklich eigentlich alles, was man irgendwie mit dem Verdauungstrakt so in Zusammenhang bringt. Das kann aber zum Beispiel auch so Sachen wie Aufstoßen oder so können zum Beispiel auch ein klassisches Symptom sein. Manche haben das ganz intensiv. Und es gibt aber quasi eine klare Definition, was ein Reizdarmsyndrom ist, die in der Leitlinie der Fachgesellschaften eben auch so aufgeführt ist. Und demnach liegt ein Reizdarmsyndrom vor, wenn drei Punkte erfüllt sind. Das erste ist, es bestehen wirklich chronische Beschwerden, also wie die genannten, also Blähungen, Blähbauch, Krämpfe, Durchfall, Verstopfung und so weiter. Und mit chronisch ist da gemeint länger als 3 Monate. Und Arzt und Patient gehen eben davon aus, dass es wirklich mit dem Verdauungstrakt zu tun hat in erster Linie. Weil zum Beispiel Krämpfe können natürlich auch bei einer Endometriose oder so ganz klassisch vorkommen oder halt gewisse Schmerzen. Und der zweite Punkt ist, dass die Beschwerden wirklich so stark sind, dass der Patient ärztliche Hilfe sucht oder wirklich das Gefühl hat, seine Lebensqualität ist eingeschränkt. Also das, was ich zum Beispiel in den Jahren davor hatte, dass ich immer gedacht habe, ach, irgendwas ist nicht optimal, aber noch lange nicht so, dass es mich einschränkt oder dass ich zum Arzt gehen würde. Da würde man so ganz klassisch tatsächlich noch nicht von einem Reizdarmsyndrom sprechen, obwohl eigentlich schon chronische Beschwerden in einer milden Form vorgelegen haben. Und der dritte und eigentlich wichtigste Punkt ist, dass es keine Veränderungen gibt, die für andere Krankheitsbilder charakteristisch sind. Also hier jetzt zum Beispiel auch bei einer Endometriose würde man Endometrioseherde feststellen. Dann würde man eben auch sagen, obwohl das schon auch beides zusammen vorkommen kann, aber da würde man tatsächlich dann eben sagen, okay, da liegt eine Endometriose vor, vielleicht auch ein Reizdarmsyndrom. Aber dann würde man ganz klar was anderes abgrenzen oder auch ganz klassisch chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Also wer eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, da wird auch nicht in erster Linie von einem Reizdarmsyndrom gesprochen, obwohl auch jemand mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zusätzlich klassische Reizdarmsyndrom-Symptome haben kann. Also es kann immer viel zusammenkommen, aber man spricht ganz klassisch vom Reizdarmsyndrom, wenn alles andere ausgeschlossen wurde. Deswegen wird es auch Ausschlussdiagnose genannt. Und das hat Vor- und Nachteile.
Ja, ja, auf jeden Fall. Was mir da jetzt irgendwie als Stichwort noch kam, bevor wir gleich auf die Diagnose zu sprechen kommen, viele haben ja auch Unverträglichkeiten. Ja. Kann man es davon irgendwie auch abgrenzen? Weil manchmal kann ja auch Beschwerden auftauchen, weil irgendwie eine Laktoseunverträglichkeit auftritt oder Fructose oder ganz verschiedene Unverträglichkeiten gibt es ja.
Genau, das sind tatsächlich auch Dinge, die ausgeschlossen werden sollten. Mhm. Also das sind so Sachen wie eben, wie du sagst, liegt eine, also eigentlich sollte der Arzt, zu dem man geht, dann erstmal checken, liegt eine eben chronisch entzündliche Darmerkrankung vor, durch eine Spiegelung, liegt eine Unverträglichkeit vor von Laktose, von Fructose, durch einen Atemtest wird das ganz klassisch gemacht. Eigentlich sollte da zum Beispiel auch sowas wie eine Dünndarmfehlbesiedlung ausgeschlossen werden. Also da gibt es ja ein ganzes Portfolio sozusagen an Erkrankungen, die ähnliche Beschwerden hervorrufen und eigentlich soll all das ausgeschlossen werden und wie du sagst, auch die Unverträglichkeiten. Das wird zum Glück relativ häufig noch gemacht, diese Atemtests kennen wirklich viele, also Fructose, Laktose, dass das noch getestet wird, aber auch leider das wird nicht immer gemacht, genau. Mhm. Ja.
Mhm. Okay, dann um drauf zu sprechen zu kommen, wie wird denn die Diagnose gestellt? Also du hast es gerade schon, glaube ich, ein bisschen angerissen, aber wie wird die Diagnose gestellt? Und wenn jetzt wirklich jemand sagt, boah, das, was du beschreibst, genau das habe ich, zu welchem Arzt gehe ich?
Ja, genau. Also als erstes geht man wahrscheinlich mal am besten zum Hausarzt. Es gibt einiges, was der Hausarzt schon mal checken kann. Manche Hausärzte können ja zum Beispiel auch einen Ultraschall machen. Also meine Hausärztin hat das zum Beispiel auch damals gemacht, können einen abtasten, um einfach auch mal festzustellen, wie viel Luft ist da vielleicht auch im Darm. Und dann ist aber, wenn die Beschwerden wirklich chronisch sind, dann ist es wichtig, zum Gastroenterologen zu gehen. Und da ist es einfach wichtig, mit dem Hausarzt drüber zu sprechen, dass man dahin möchte. Ich persönlich bekomme in der Ernährungsberatung oder auch generell, wenn mir Betroffene schreiben, kriege ich immer ganz, ganz schlimme Gänsehaut auf eine ganz negative Art und Weise, wenn ich höre, ja, mein Hausarzt hat gesagt, ich habe ein Reizdarmsyndrom, ohne dass weitere Diagnostik gemacht wurde. Weil dann können halt wirklich diverse Dinge dahinter stecken, die auch einfach behandelt werden müssen. Und deswegen wäre mein Tipp immer drauf bestehen, dass man zum Gastroenterologen kann. Und vor allem auch auf eine Spiegelung bestehen, wenn die Beschwerden wirklich chronisch sind. Weil es muss aus, und es steht auch in der Leitlinie, es muss ausgeschlossen werden, dass eine chronisch entzündliche Darmerkrankung zum Beispiel vorliegt. Und das höre ich tatsächlich leider immer wieder, dass lange nicht gespiegelt wurde und dass dann wirklich es so massiv wurde, dass Blut im Stuhl war und so weiter und dann erst weitere Diagnostik erfolgt ist. Und oft ist es dann aber tatsächlich so, dass die Beschwerden schon so massiv sind, dass es viel schwieriger ist, wieder das einzufangen. Mhm. Deswegen, also ja, da ist mein Tipp immer drauf bestehen und wie du auch zum Beispiel sagst, eben diese Atemtests auf Unverträglichkeiten. Am besten sich wirklich die Leitlinie zur Hand nehmen und mal gucken, was da drin steht, was der Arzt euch alles machen sollte, bevor er diese Diagnose stellt. Das finde ich ist wahnsinnig wichtig.
Ja, absolut. Du bist irgendwann auf das Thema Dünndarmfehlbesiedlung. Du hast gerade auch schon angerissen, dass das gegebenenfalls schon, hast du schon angesprochen, gestoßen. Also was ist das?
Ja, genau.
Und dann hast du noch so schöne Abkürzungen. Hinten dran geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob es IMO wahrscheinlich?
IMO und SIBO.
IMO, okay. Genau. Und SIBO. Okay, genau. Wie man es liest. Genau. Okay, alles klar. Was ist das? Hol uns einmal ab.
Genau. Also eine Dünndarmfehlbesiedlung ist das, was der Name eigentlich schon sagt, eine Fehlbesiedlung im Dünndarm. Unser Dünndarm ist relativ bakterienarm, anders als unser Dickdarm. Im Dickdarm sind regulär sehr viele Bakterien. Das bedeutet eben auch, wenn man Dinge isst, die stark verstoffwechselt werden von Bakterien, kann man Blähungen bekommen. Das ist so ganz klassisch der Knoblauch oder die Zwiebeln, Hülsenfrüchte für ganz viele. Das ist in Anführungsstrichen relativ normal, wenn man das in großen Mengen isst. Was nicht sein sollte, ist, dass solche Bakterien, die eben für viel Gase sorgen, im Dünndarm sitzen. Da sollten die eigentlich nicht sein. Das können Bakterien sein, dann spricht man eben von SIBO, das heißt Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also im Dünndarm eine Fehlbesiedlung mit Bakterien. Und dann gibt es noch IMO, da ist es ähnlich, aber da geht es um die Methanbildner, dafür steht da das M. Das sind keine Bakterien, sondern das sind diese Urbakterien, Archaeen heißen die. Und die können ganz massiv Gase produzieren. Und wenn die eben im Dünndarm sitzen, machen die so einen ganz aufgetriebenen Bauch. Und das ist auch eins der Hauptsymptome tatsächlich bei einer Dünndarmfehlbesiedlung. Ich hatte das auch ganz massiv. Und da kann die Luft halt nicht abgehen, weil es im Dünndarm ist und nicht im Dickdarm. Und der Dünndarm ja sozusagen vor dem Dickdarm sitzt. Und da ist eben auch diese Klappe, die Ileozäkalklappe. Und da kann die Luft nicht einfach entweichen. Und das macht massiv Beschwerden und auch Schmerzen und sorgt auch dafür, dass der Dünndarm sich nicht mehr so bewegen kann, wie er sich bewegen sollte. Das heißt, man bekommt auch Verstopfung. Also das hat einen riesen Rattenschwanz, zieht das nach sich. Und das ist tatsächlich auch was in der Leitlinie steht, dass eine Dünndarmfehlbesiedlung ausgeschlossen werden sollte, bevor, also es ist da drin erwähnt, bevor die Diagnose Reizdarmsyndrom gestellt wird. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Zahlen, aber es gibt einen Forscher aus den USA, der da wirklich so der Vorreiter ist auf dem Gebiet. Und der geht davon aus, dass so 60 bis 80% aller PatientInnen, die die Diagnose Reizdarmsyndrom bekommen, eigentlich unter einer Dünndarmfehlbesiedlung leiden. Weil das eben genau diese Symptome macht. Und ich habe tatsächlich, nachdem ich die Diagnose Reizdarmsyndrom bekommen habe, gedacht, ich kann mich damit nicht zufrieden geben. Ich weiß ja so genau, wann das bei mir angefangen hat. Also ich wusste, ja, davor waren Dinge auch nicht optimal, aber dann kam diese Lebensmittelvergiftung und plötzlich ging gar nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich wahnsinnig lange einfach im Netz recherchiert und gesucht und wirklich auch viele englischsprachige Quellen gelesen und bin dann irgendwann auf eine Schweizer Ärztegesellschaft gekommen, die ganz konkret dieses Bild der Dünndarmfehlbesiedlung beschrieben hat und diese Symptomatik und was auch an Diagnostik da eben notwendig ist, um das festzustellen. Und ich habe das gelesen und ich weiß noch, ich habe danach so geweint und direkt meine Mutter angerufen, weil alles, was da drin stand, war zu 1000% meine Beschwerden. Mhm. Also das war für mich so ein Aha-Moment. Und das war 2018 dann schon, also da habe ich schon fast ein Jahr mit diesen Beschwerden gekämpft. Und jetzt muss man auch sagen, zu dem Zeitpunkt hat man noch super wenig zu dem Thema gefunden. Das ist heute zum Glück wirklich anders, weil aber auch viel oder mehr in dem Bereich geforscht wird und es jetzt entsprechende Erkenntnisse gibt. Mhm. Und das ist, fände ich, also ist ein riesen Glück. Und ich bin damals mit diesem Paper von diesen Schweizer Ärzten zu meinem Gastroenterologen und habe gesagt, ich möchte diesen Test machen, der da drinnen steht, also der da im wird, um das festzustellen. Und das war ganz spannend, weil ganz viele Gastroenterologen nehmen das, glaube ich, auch heute noch nicht so ernst, das Thema. Aber mein Gastro hat damals gesagt, Ja, das können wir gerne machen. Es kann aber sein, dass Sie das haben und der Test nicht anschlägt. Und das weiß man auch, das ist bekannt. Es gibt verschiedene Testsubstanzen. Also es ist letztlich auch ein Atemgastest, ähnlich wie bei der Fructose oder der Laktose. Und je nachdem, mit welcher Testsubstanz man das macht, kann man bestimmte Teile im Dünndarm abbilden. Das ist jetzt schon super spezifisch, aber ich versuche es abzukürzen. Also es kann sein, dass man mit einer Substanz testet und es ein negatives Ergebnis gibt, obwohl man das hat. Das war bei mir tatsächlich auch so.
Okay.
Und genau, er war trotzdem bereit, mir aber ein entsprechendes Medikament zu geben, das man gibt bei einer Dünndarmfehlbesiedlung, weil er gesagt hat, es kann schon sein, dass sie es trotzdem haben. Und ja, sie haben recht, die Symptome passen da drauf. Und er hat mir dieses Antibiotikum gegeben und meine Symptome sind innerhalb von 2 Tagen komplett verschwunden.
Ach, krass.
Ja, sie sind leider wiedergekommen, das muss man auch tatsächlich sagen, weil es gibt verschiedene Gründe, warum man eine Dünndarmfehlbesiedlung bekommen kann. Bei mir war tatsächlich die Lebensmittelvergiftung der Auslöser. Das kann eben dazu führen, dass der Dünndarm sich nicht mehr bewegt oder sich nicht ausreichend bewegt und dann können sich diese Bakterien da eben ansammeln. Und wenn man jetzt ein Antibiotikum gibt, dann wirkt halt tatsächlich, oder der Effekt ist nur so lange da, wie man das nimmt. Sobald das nicht mehr da ist und der Dünndarm sich aber leider immer noch nicht richtig bewegt, sammeln sich die Bakterien wieder. Und genau das ist damals eben bei mir passiert. Und es war dann wirklich ein längerer Weg. Also ich bin heute symptomfrei, auch ohne Medikamente. Aber das hat mich locker nochmal 2 Jahre gebraucht. Also hat das gebraucht, bis das tatsächlich so war. Wirklich nochmal mehr Behandlung und alles und Darmaufbau, genau. Aber ja.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen.
Ja.
Du bist inzwischen symptomfrei, wie du es auch gerade gesagt hast. Was genau hat dir dabei geholfen? Also wie, oder hast du irgendwie was verändert? Du hast auch erzähl einfach mal, wie es jetzt dazu kam, dass es dir heute so gut geht und du heute symptomfrei bist.
Ja, genau. Also einmal war es tatsächlich die medikamentöse Behandlung. Da haben dann, das gab einfach noch mehrere Runden tatsächlich. Aber ganz wichtig war halt wirklich dieser Punkt, dass man den Dünndarm dazu bekommt, sich wieder zu bewegen. Und da habe ich ein Prokinetikum auch bekommen, also so ein Medikament, das einfach dafür sorgt, dass der Dünndarm sich wieder bewegt. Und dann muss man tatsächlich auch ein bisschen Glück haben. Wenn der Auslöser eine Lebensmittelvergiftung ist, muss man ein bisschen Glück haben. Und es kann dann tatsächlich einfach passieren, dass der Dünndarm irgendwann sich wieder normal oder normaler bewegt. Also ich glaube, meiner bewegt sich immer noch nicht so, wie er bei einem ganz gesunden Menschen es tut, aber ausreichend. Und dann muss man quasi, oder dann tue ich ganz viel immer noch und habe ich ganz viel getan, ansonsten meinen Körper gut zu unterstützen und meine Verdauung. Also da quasi überall optimale Bedingungen zu schaffen, dass dieses Manko, das ich habe, nicht mehr so arg ein Manko ist. Also was ich gemacht habe zum Beispiel ist, ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich esse mittlerweile viel mehr Ballaststoffe, viel gesünder, viel weniger Zucker, viel weniger tierische Produkte. Ich habe angefangen, mich viel mehr zu bewegen. Ich mache mittlerweile jeden Tag Yoga, was für mich ein totaler Gamechanger auch war. Generell habe ich an meinem Umgang mit Stress gearbeitet. Man hört das immer nicht gerne als Mensch mit chronischen Darmproblemen, weil man ja ganz oft irgendwie dann hört, ach, Sie haben wahrscheinlich zu viel Stress. Es ist nicht nur der Stress, aber Stress ist auf jeden Fall ein Faktor. Das kennst du von der Migräne ja sicher auch. Genau.
Ja.
Und ich war wirklich ein Mensch, ich war eigentlich immer massiv gestresst. Also da habe ich ganz arg dran gearbeitet und das ist wirklich auch so, ja, auch einfach für mich ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und ansonsten, ja, generell so eine Lebensstiländerung im Sinne von einfach einem bewussteren Leben und auch einem, ich tue mehr für mich. Und weiß aber da, also ich weiß auch mittlerweile einfach, was meinem Körper gut tut. Und das ist aber natürlich auch ein Lernen, ein viel Beobachten. Ja, genau.
Absolut. Kann ich auf jeden Fall auch alles unterschreiben für die Migräne.
Ja.
Ja, voll. Aber richtig schön, dass es dir jetzt inzwischen so gut geht. Bevor ich jetzt zu meinen letzten 2 Fragen komme, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, wow, vielleicht sollte ich da auch mal gucken lassen. Was würdest du denn der Person empfehlen?
Ja, also ich würde auf jeden Fall mir ein Herz fassen und das machen. So, also ich weiß, dass es unangenehm ist, über das Thema Verdauung zu sprechen. Deswegen ist allein schon dieser Punkt, ich gehe damit zu einem Arzt, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Den würde ich auf jeden Fall gehen. Und dann würde ich mich aber davor selber gut informieren, weil viele Ärzte sich mit dem Thema Dünndarmfehlbesiedlung zum Beispiel noch nicht gut auskennen, weil das relativ neu ist tatsächlich. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich selber entsprechend informiert. Man findet zum Beispiel bei mir beim Insta-Kanal oder auch in dem Podcast ganz viel Infos. Und ich würde mir wirklich ganz konkret die Leitlinie ausdrucken, Leitlinie Reizdarmsyndrom, die mitnehmen, das dem Arzt zeigen und sagen, das sollte übrigens getestet werden. Und zwar auf eine nette Art, ne? Also das ist, die Ärzte machen das ja nicht aus Boshaftigkeit, dass sie gewisse Dinge nicht testen, sondern das liegt tatsächlich auch einfach an unserem Medizinsystem, großem Druck, Stress, der da ist. Und ja, das ist sowieso, glaube ich, was. Also zum eigenen Experten werden, aber in der Kommunikation mit den Ärzten schon wissen, dass einem da ein Experte gegenüber sitzt und dass man sich da jetzt nicht überheblich oder patzig oder so verhält. Weil ich glaube, wenn man da eine freundliche Begegnung anstrebt, dann hoffe ich, dass das Gegenüber fast nicht anders kann, als zu sagen, ja, ich versuche Ihnen zu helfen. Also ich habe zum Beispiel auch mit meiner Hausärztin wirklich die Erfahrung gemacht, wenn ich der ganz offen gesagt habe, bitte wissen Sie, das ist mir extrem wichtig, das liegt mir total am Herzen, ich kann nicht ruhig schlafen, das und das brauche ich gerade von Ihnen. Wenn ich das ganz klar gesagt habe, dann ist die eigentlich immer drauf eingegangen. Und das kann ich sehr empfehlen, ja.
Ja, ich glaube, das ist generell, also es ist ja, bei Migräne predige ich ja genau das Gleiche im Endeffekt, dass ich sage, naja, man muss halt selbst zum Experten der eigenen Erkrankung werden, zur Expertin, je nachdem, was für eine Erkrankung natürlich, aber ja, gerade wenn man zum Hausarzt, zur Hausärztin geht, ist, glaube ich, auch dieses Problem, die haben ja so ein großes Feld, wo sie ja teilweise gar nicht in alles wirklich Einblicke haben können und da macht es dann total Sinn. Also es gibt ja auch die Leitlinien, genauso bei der Migräne und dass man da einfach schaut, okay, hier sind die Leitlinien, den Verdacht habe ich, können wir einfach das ausschließen und dann gucken, genau. Gibt es noch eine Sache, die du loswerden möchtest zum Abschluss?
Ja, eigentlich sage ich da tatsächlich immer dieses, werde zum eigenen Experten, genau das, was du gerade auch nochmal gesagt hast. Und was ich vielleicht noch sagen kann ist, also ich bin da mal vorsichtig, weil ich niemandem falsche Hoffnungen machen möchte. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass der Gedanke, ach, das hilft doch alles eh nichts, Menschen daran hindert, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Deswegen ist es mir wichtig zu sagen, ich glaube, man kann ganz viel tun in den meisten Fällen. Es ist nicht immer so, dass man irgendwann beschwerdefrei ist. Aber ich glaube, man kann nahezu immer eine Verbesserung der Situation erreichen. Vor allem, wenn man quasi an dem Punkt ist, dass man noch gar nichts macht. Und deswegen wäre meine Empfehlung immer, das wirklich in die Hand zu nehmen und auch dran zu glauben, dass es in vielen Fällen eine Besserung geben kann. Ja,
absolut. Wenn jetzt jemand sagt, das fand ich alles ganz, ganz toll, wo findet man dich?
Ja, genau. Also auf den gängigen Podcast-Plattformen, bei Apple Podcasts, Spotify, einfach der Reizdarm-Podcast und auch der Reizdarm-Podcast auf Instagram. Und wenn ihr einfach sagt, okay, ich will es aber jetzt einfach gerade mal googeln, dann einfach googeln und dann kommt ihr wahrscheinlich auf meine Seite, reizdarmpodcast.de, meine Homepage, da findet ihr auch die Podcast-Folgen, findet auch zum Insta-Kanal, da ist sozusagen alles gebündelt.
Ja, perfekt. Ich packe die Links auf jeden Fall alle in die Beschreibung der Podcast-Folge, dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne draufklicken und von da direkt rüber wandern. Genau, perfekt. Ich danke dir für deine Zeit. Ich fand es super, super spannend. Und ja, ich freue mich, wenn die eine oder andere Person zu dir rüberkommt.
Ich danke dir.
Und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Abend. Wir haben Abend.
Genau, danke. Den wünsche ich dir auch. Bis dann.
Dankeschön.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich verlinke dir natürlich die einzelnen Kanäle in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du den Podcast allen Menschen empfiehlst, für die das Thema vielleicht auch interessant sein könnte. Abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge. Gib mir gerne 5 Sterne auf iTunes und oder Spotify. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Und ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust. Da findest du mich unter @unwetterimkopf. Ansonsten kannst du auch gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe kommen. Die heißt Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch. Aber auch hierzu sind alle Links in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und jetzt freue ich mich, wenn du in 2 Wochen wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bleib gesund. Deine Sabrina.